Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei. Hier ist er wieder, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar, und wir sind heute mit einer lebenden Legende am Start.
Und damit herzlich willkommen an dich, lieber Johann Lafer. So schön, dass es geklappt hat, dass wir hier heute sein dürfen.
Ja, auch von meiner Seite aus mal erst herzlich willkommen. Ich bedanke mich, dass ich zu der Ehre komme, wieder bei einem Podcast Gast zu sein. Das macht mir viel Freude und ich hoffe, dass wir jetzt eine schöne gemeinsame Zeit haben.
Das denke ich. Du hast uns hierher eingeladen nach Guldenthal. Ich würde sagen, die Herzkammer des Lafer-Imperiums. So würde ich es mal beschreiben, wo ja wirklich aber auch Gastrogeschichte geschrieben wurde hier in Guldenthal und du Guldenthal als Level d'Or übersetzt und interpretiert hast.
Ja, das war eigentlich der Beginn von dem, was damals nach meiner Ausbildung, nach meinen Erfahrungsjahren, die ich so bei den diversen großen Chefs verbringen durfte, der Beginn zur Selbstständigkeit, der Beginn aber auch zur Eigenverantwortung und auch der Beginn der persönlichen Geschichte, denn da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Also dieser Ort hat natürlich für mich eine sehr große Bedeutung, obwohl wir dann zwischenzeitlich 25 Jahre diesen Ort verlassen haben, nämlich die Stromburg nach Stromberg gegangen sind. Aber es ist immer noch der Ort, wo alles angefangen hat. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich damals in diesem kleinen Ort mit diesem kleinen Restaurant die Chance bekam, mich weiterzuentwickeln.
Ich will vielleicht unseren Hörern mal ganz kurz schildern, wie es hier inzwischen aussieht, weil ganz ehrlich, Guldenthal hat ja vielleicht auch noch nicht jeder besucht. Ja? Also es ist wirklich ein ganz, ganz kleines, ja, ich darf sagen Winzerdorf vielleicht. Ja? Und genau. Wir sind hier an einem, ich glaube, 8 Meter langen, wunderbaren Tisch. Hinter uns ist, ich habe gesehen, die größte steinerne Kochinsel der Welt. Also so sagt zumindest das Plakat daneben.
Ja.
Es stehen hier Lichter rum, es stehen riesengroße Kameras rum. Ich glaube, hier wird auch viel Content inzwischen produziert. Es ist keine Kochschule im klassischen Sinne, sondern eigentlich eher ein Küchenstudio im Sinne von einem Aufnahmestudio, oder?
Sowohl als auch. Es gibt schon diverse, natürlich auch Seminare, aber in der Regel machen wir hier sehr viel Produktentwicklung. Also ich bin ja jemand, der ganz große Partner hat, die meine Expertise gerne in Anspruch nehmen wollen. Wir machen jetzt zum Beispiel gerade, und das ist eine der größten Aufträge für eine der größten Airlines der Welt, für nächstes Jahr ein komplett neues Konzept, was die Bordverpflegung anbelangt. Oder wir haben ganz andere Unternehmen, die ein Verfahren entwickelt haben, wo man in Zukunft frische Lebensmittel oder fertig gekochte Menüs bis zu 30 Tage haltbar machen kann, ohne dass das Produkt erhitzt wird, sondern mit einem speziellen Verfahren in Budapest, die dann zu mir kommen und sagen, wir brauchen Ihre Expertise, was machen wir da? Also das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von vielem. Wir machen das Konzept für Seniorenstifte, die sehr darauf Wert legen, dass die Bewohner jeden Tag ein Vitalmenü bekommen. Also ich könnte jetzt ewig lange darüber erzählen, aber das war auch das, was ich gerne, ich bin ja in Rente sozusagen, unter Anführungszeichen, was ich gerne machen wollte, immer schon, weil wenn man nahezu 50 Jahre Berufserfahrung hat, dann kann man halt schon durch diese Erfahrung möglicherweise anderen Menschen, die nicht so viel Erfahrung haben, eben diese Erfahrung weitergeben und daraus entstehen manchmal in der Kombination ganz spannende Dinge.
Bevor wir da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, bestimmt kommen wir noch auf ein oder anderes Thema zu sprechen. Lass uns die Werbung fahren und dann legen wir richtig los.
Wenn es um Messer geht, kommt man an einem Namen nicht vorbei. F-Dick. Wer noch kein F-Dick-Messer in der Hand hatte, wird nie verstehen, was es heißt, ein echtes Messer in der Hand zu halten. Die Messer von Friedrich Dick sind nicht bloß scharfe Klingen, sie sind Statussymbole. Mit einem F-Dick-Messer wird jedes Stück Fleisch perfekt zerlegt, jede Zwiebel akkurat gewürfelt. Als wäre es ein Akt chirurgischer Präzision. Ein F-Dick-Messer ist die ultimative Verbindung von Handwerk, Kunst und Perfektion. Die Messer sind kein Spielzeug, sie sind eine Herausforderung und fordern Respekt. Nur wer sich dieser Herausforderung stellt, weiß, was ein gutes Messer ausmacht. Mehr über die Messer auf www.dick.de.
Johann, eins darf bei uns jeder Gast beantworten, denn im Grunde ist diese Frage sozusagen die Eintrittskarte in unseren genussverliebten Podcast. Und vielleicht ist deine Antwort gar nicht so einfach, wie man bei dir vielleicht denken mag. Was ist für dich Genuss?
Lieber Andreas, Genuss ist für mich nicht nur Essen. Genuss ist für mich eine intakte Natur. Für mich ist das der Mensch, der mir gegenübersteht. Für mich ist es die Atmosphäre. Für mich ist es natürlich, ich sag mal, Ästhetik. Für mich ist das der Wohlstand. Für mich ist das Gesundheit natürlich. Ich meine, im wahrsten Sinne nicht Genuss, aber das alles brauchst du als Voraussetzung, um genießen zu können. Und ich sag mal, wenn ich heute immer auch oft Menschen beobachte, die sagen, ich habe viel Geld, aber sind nicht in der Lage, etwas zu genießen oder das Gespür für Genuss zu haben, dann ist es aus meiner Sicht genau umgekehrt, was ich mir vorstelle. Nämlich, ich brauche Voraussetzungen, um Genuss wahrzunehmen. Und das sind eben viele, viele Dinge, die uns ja täglich berühren. Und ohne diese Voraussetzungen ist aus meiner Sicht Genuss nicht möglich. Also ich sage das ein Extrembeispiel, wenn ich heute krank bin und gehe in das beste Restaurant, dann wird wahrscheinlich das Unterbewusstsein mir es nicht möglich machen, in vollem Umfang zu genießen, weil etwas mich belastet. Und deswegen bin ich so dankbar, dass, wenn man über Genuss spricht, natürlich man sich Gedanken machen sollte, was ist denn notwendig.
Ich finde das spannend, dass wir jetzt wirklich 50 Folgen Chefs Kulinar Podcast aufgezeichnet haben, 50 Mal Tisch für drei aufgezeichnet haben und wir haben tatsächlich immer noch wieder neue Antworten auf Genuss. Niemand hat bislang gesagt, Genuss ist genießen zu können. Und das ist ja genau das, was auch einen guten Gastgeber auszeichnet. Er zaubert den Moment, er zaubert die Atmosphäre, er sorgt für Begegnungen von Menschen und das ist eigentlich auch eine schöne Steilvorlage für das, über das wir heute auch sprechen. Und du hast es eben beim Eingang schon gesagt, lieber Johann, 50 Jahre der LAFA, denn es ist wirklich so, wenn wir jetzt zurückschauen, es ist ziemlich genau 50 Jahre her, dass du angefangen hast, deine Ausbildung zu machen. Mhm. Dann ging es durch die ganzen Stationen, Le Canal, der Witzigmann, Aubergine und so weiter und so fort, Le Val d'Or, dann die Stromburg und so. Was aber ist für dich im Nachhinein die Essenz dieser 5 Jahrzehnte, die du jetzt als Koch unterwegs bist?
Ist nicht das, was ich erleben durfte, sondern das, was für mich Kindheit geprägt hat, nämlich die wahren Werte des Verständnisses, was man braucht, um später sich daraus weiterzuentwickeln. Nämlich, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und wir hatten nichts außer das, was wir selbst natürlich erzeugt haben. Also es gab damals keinen Supermarkt. Wir haben im Sommer, ich sage jetzt mal, die Kirschen gepflückt und sie ins Glas gemacht, damit man im Winter Kaiserschmarrn mit Kirschen essen konnte. Ich kannte jede Kirsche, weil ich auch sie gepflückt habe vom Baum. Also es war ja wirklich eine Emotion, die mich zutiefst berührt hat, weil ich die Wertschätzung der Natur in einer Form wahrgenommen habe, die heute viele Leute nicht mehr kennen, weil sie sich keine Gedanken machen, was ist die Voraussetzung, um überhaupt kulinarisch zu leben. Nämlich, ich brauche jemanden, der etwas erzeugt, der eben dafür sorgt, dass ich Lebensmittel, Mittel zum Leben habe, um daraus was zu machen. Und diese Zeit damals habe ich als ganz schlimm empfunden. Das war für mich wirklich so, dass ich, wenn meine Mutter gesagt hat, wir müssen jetzt wieder Sauerkraut machen und wir mussten dann als Kinder in diesem Holzbottich da mit unseren Füßen das Kraut treten, das war wirklich, es ging mir so auf den Keks, auf den Zeiger, ich habe keinen Bock gehabt. Aber wenn es dann zu Weihnachten Sauerkraut gab und dazu gab es ein Stück von unserem selbstgeschlachteten Schwein, ich habe mich dann immer, wenn das Schwein geschlachtet wurde, unter der Bettdecke verkrochen, weil ich das nicht ertragen konnte, dass das geliebte Hausschwein plötzlich dann dafür benötigt wird, dass wir uns ernähren können. Aber das ist eben der ökologische Kreislauf. So, und dann habe ich natürlich gemerkt, dass von nichts nichts kommt. Das sage ich ja auch oft. Und dann, wenn dann dieses Sauerkraut, dieses selbst erlebte Sauerkraut in der Herstellung auf den Tisch kam, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Emotion. Und das hat mich so dermaßen geprägt, dass ich heute weiß, dass die Voraussetzung für etwas Gutes das Produkt ist. Ich kann klar mit meiner Erfahrung, mit meiner Fantasie, mit den modernen Techniken daraus heute was Besonderes machen. Aber wenn ich in den Kochtopf nichts reinmache, kommt nichts raus. Und ich habe da drüben so einen Topf stehen, habe ich mal von der WMF bekommen, nachdem ich 20 Jahre Markenbotschafter war, der ist vergoldet. Selbst wenn ich da 2 Tage lang Wasser einkoche, es wird kein Wein. Also habe ich gemerkt irgendwann mal, dass der Beginn von allem dessen, was ich danach erleben durfte, bei den ganzen großen Chefs, das möchte ich jetzt nicht abwertend sagen, ganz im Gegenteil, war für mich das prägendste überhaupt, was man erleben darf, dass man die Erfahrung von jemand anders für sich auch aufnehmen darf, war für mich unverzichtbar. Aber ich habe einen Spruch, und das ist von einem berühmten Heimatdichter aus meiner Heimat, der immer dann geschrieben hat, wie glücklich war ich als Kind, als ich noch arm war. Und das ist etwas, was ich nie vergessen habe, weil ich habe mich über einen Apfel gefreut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Meine Mutter saß mit der Kittelschürze, hatte einen Apfel, den wir selber pflücken mussten, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock dazu. Ich habe keine Lust, diesen Apfel zu klauben, nennt man das bei uns, weil es Apfel auf der Streuobstwiese.
Ja.
Und dann sitze ich da mit der Kittelschürze und schneide den Apfel in Spalten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß heute noch, ich kann heute noch beschreiben, wie diese Apfelspalte geschmeckt hat. Und heute geht es in den Supermarkt, da stehen Berge von Äpfeln mit Rotstrich, verstehst du? Und wir kaufen Äpfel aus Australien und Neuseeland, wo wir hier rundherum genug Apfelbäume haben.
Du, was, das, was du beschreibst, ist ja diese absolute Liebe zum Produkt,
ja.
Weil im Grunde auch der kleine Genuss was Besonderes ist. Tatsächlicherweise, ich kenne das auch, nicht mit Kittelschürze, aber auch meine Mutter hat mir Äpfel in Spelten geschnitten und ich mag noch heute einen Apfel nicht so essen, solange die Kerne drumherum sind.
Ja.
Find ich's vergleichsweise bequem. Aber das, was du sagst, ist ja diese absolute Nähe zum Produkt. Die haben wir ja heute nicht mehr, weil wir vieles auch ein Stück weit abstrahieren. Wir erleben viele Dinge nicht mehr. Wie viele junge Menschen haben noch nie tatsächlich Streuobst aufgesammelt und solche Dinge?
Ja, klar.
Ist das nicht etwas, was dann auch einfach, schwierig wird? Weil diese Entwicklung wird ja nie wieder zurückgedreht werden. Wahrscheinlich. Wir werden ja immer abstrakter, immer weiter weg sein vom Produkt als bislang.
Das ist das Problem, was wir haben, ist nämlich die Referenzhöhe. Ich sage immer, wenn ich nie eine gute Bolognese-Soße gegessen habe, dann kann ich auch keine gute Bolognese-Soße einordnen. Bei mir fehlt der Geschmackshorizont. Und das ist ja so ein bisschen gelungen beim Fleisch, glaube ich. Also Fleisch ist vielleicht ein Produkt, wo man sagt, das hat sich doch im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre so weit entwickelt, dass man schon weiß, dass es neben einem banalen, einfachen Rindfleisch auch besondere Rassen von Tieren gibt und besonders gereifte Stücke gibt, die heute schon besonders sind, die aber auch das Geld dafür erfordern.
In bestimmten Zielgruppen, ja, bei bestimmten
klar,
gastronomischen Menschen.
Aber das muss ich sagen, das hat sich schon, da gibt schon ein paar Dinge, wo das Bewusstsein für eine gewisse Qualität in Verbindung mit dem Preis vorhanden ist. Aber ich spreche jetzt von normalen Dingen. Also ich habe lange Zeit eine Schulmensa betrieben und es war mir sehr wichtig, herauszufinden, womit man den Kindern ja wirklich dann eine Freude machen kann oder was sie gerne essen. Und da muss ich ja sagen, das war schon mal, das begann bei der deutschen Sprache, dass Spaghetti oder Nudeln mit Tomatensoße, also mit Hackfleischsoße, war auf Platz 3 und Spaghetti Bolognese war auf Platz 52. Also es hat schon was mit der deutschen Sprache zu tun gehabt, weil die damit gar nichts anfangen konnten. Ja, weil das nur heißt Nudeln mit Hackfleischsoße. So, und dann natürlich haben wir Tests gemacht, weil wir wollten ja wissen, verstehst du, was ist denn? Was, womit kann ich die begeistern? Da haben wir mal so einen Test gemacht mit diesen verschiedenen Packungen, die man kaufen kann. Ich habe dann also natürlich 3 Klassen eingeladen. Ich glaube, es waren um die 70 Kinder, alles anonym in verschiedenen Schälchen. Und ich glaube, nur ein Kind fand unsere Bolognese besser. Der Rest war das, was man kennt, was man heute kaufen kann. Das begann schon bei der Farbe der Tomatensauce. Weil meine Farbe ist nicht so dunkel, weil da ist nichts, kein Tomatenmark und so drin. Und das Zweite, was auch war die Größe vom Hackfleisch. Selbst das war schon etwas, was die so in der Form nicht kannten, weil es ist so fein gemahlen, das ist so, ich meine, für mich ist das, sieht aus wie so eine Grissuppe, größere Grissuppe. Aber wenn ich das immer bekomme, dann ist für mich das wahre Essen. Und deswegen muss ich mal wieder sagen, bin ich so glücklich, dass ich die Chance hatte, indem ich mit meinem Beruf das Spektrum, die Bandbreite dessen kennenzulernen und heute, glaube ich, zuordnen kann, was ist besser und was ist schlecht.
Aber hast du vielleicht mal einen Tipp für all die Familien da draußen? Wie führe ich die Kinder an gesundes, gutes Essen heran?
Ich würde sagen, gesund ist erstmal nicht wichtig, weil gesund ist das, was man Kindern an erster Stelle nicht verkaufen kann. Sagen, was gesund, Klar, ich meine, das ist natürlich dann die Zusammensetzung der Auswahl der Speisen. Das, glaube ich, so gewissenhaft müssen die Eltern schon sein, dass sie denen nicht jeden Tag 400 Gramm Schokolade vor die Schultüte legen. Also das, glaube ich, so weit sind die Eltern schon. Was ich feststellen konnte, was mich immer im Restaurant sehr gestört hat, war, dass die Eltern ja kommen. Das Erste ist, hast du dein Handy oder hast du dein iPad? Und dann natürlich, was möchtest du essen? Und dann kam natürlich immer das Gleiche, die Frage, gibt es eine Kinderkarte? Was haben sie für Kleine anzubieten? Und dann kommt natürlich das Übliche, wir haben halt hier Pommes und wir haben das und das. Und dann versucht man, die Kinder sehr schnell ruhig zu stellen, weil man ja als Eltern oder was auch immer im Gesamten eine Atmosphäre vorfinden möchte, wo man sich wohlfühlt. So, und das ist schon mal der erste große Fehler, weil ich finde, die Kinder müssen das, was die Erwachsenen als Vorbild machen, auch in einer gewissen Form mitbekommen. Also wenn ich heute immer ungewaschen außer Haus gehe, kann ich nicht erwarten, dass die Kinder morgen sagen, ich muss noch duschen, weil sie das ja in der Form gar nicht richtig mitbekommen. Das Ritual, das sind die bestimmten Abläufe, die müssen organisiert sein. Also finde ich, ist es wichtig, dass man zumindest mal ansatzweise den Kindern sagt, probier doch mal, guck doch mal, was ich hier esse, schau dir das mal an. Und natürlich, das muss man auch sagen, das wird von den Eltern geprägt. Und Geschmack ist nicht angeboren, Geschmack ist eine Erziehung. Also wir kommen nicht als Feinschmecker auf die Welt, wir kommen auch nicht als Weinsommelier auf die Welt. Wir müssen uns damit viel Erfahrung erstmal durchtesten, wir müssen vieles probieren, um im Mund eine Referenzhöhe zu haben, damit ich am Ende auch wirklich präzise sagen kann, Mensch, dieser Chardonnay schmeckt mir besser als der andere. Und ich habe gerade die letzten Tage ein wahnsinnig tolles Erlebnis gehabt, hier an diesem Tisch, wo Leute saßen, die aus unterschiedlichen Bereichen kamen und haben tolle Weine aufgemacht, also die im Moment auch in der Öffentlichkeit sehr in sind. Und habe ich einen Wein dazwischen genommen, der hat nur 5 € im Supermarkt gekostet, einen Chardonnay. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich mal den Test, wie sehr die Menschen mit ihrem übertriebenen Weinwissen da wirklich was wissen.
Und wie ging es aus?
Da muss ich sagen, da sagt einer zu mir und eine Person, wo ich das am wenigsten vermutet hatte, sagt er, das ist ein Wein, der hat nicht mehr wie 5 € gekostet. Und da muss ich sagen, größten Respekt.
Ja.
Ich war so stolz, etwas gefunden zu haben, was mir persönlich, ich sag's mal, einigermaßen geschmeckt hat.
Aber, und du hast ihn auch anständig gekühlt?
Ja, alles. Aber da kannst du dann sagen, siehst du,
ja.
Und es gibt doch diese Ausnahmen, es gibt doch das Verständnis, aber es ist eben der mühsame Weg dorthin, um das Bewusstsein zu erzeugen.
Bevor wir gleich vielleicht zu dem zurückkommen, wo wir eigentlich lang wollten, ich würde eine Frage noch gerne stellen, weil ich finde diese Aussage, die du eben hattest, so viele Gäste kommen und versuchen, ihre Kinder ruhig zu stellen. Sie geben ihnen das iPad, sie geben ihnen irgendwie das Telefon,
oder soll das Malbuch, Datteln, oder das was?
Malbuch oder, und dann ein paar Pommes, irgendeine in Form gepresste Hühnergeschichte, genau. Was weiß ich was. So, wie hast du das gemacht bei deinen Kindern? Wie hast du denen Lust gemacht, Küche, Kulinarik zu entdecken? Wie hast du deren Neugierde geweckt? Oder warst du da genauso schlecht wie viele andere?
Nein, das begann damit, dass meine Frau und ich, natürlich muss man den Vorteil des gastronomischen Betriebes auch zugrunde legen. Also ich habe dem Koch gesagt oder selber, komm du ein paar Karotten in den Topf rein mit Hühnerbrühe, koch die mit wenig Salz und dann mixen wir die mit dem Mixstaber des Karottenpüree. Das ist ja die einfachste Form, da muss ich ja kein Gläschen kaufen, sondern es ist ja relativ schnell gemacht. Es müssen natürlich dann ordentliche Karotten sein, möglichst nicht 17 Mal gespritzt, sondern wenn es geht, auch noch einigermaßen ökologisch einwandfrei aufgewachsen. Das haben wir gemacht. Und die Kinder hatten ja keine Alternative. Die haben ja keine Chance zu sagen, das will ich nicht, sondern die Kinder haben ja Hunger und dann kriegt das Kind Karottenpüree. Oder wir haben
aber irgendwann kommt das Kind in den Kindergarten und dann sagen alle, warum isst du kein Nutella?
Wir
alle
essen Nutella. Ich bin ja dann genauso, der Kindergarten ist hier vis-à-vis, das Nachbarhaus, und dann kommen die Kindergarten. Und dann ist deine Philosophie hinüber. Dann bist du als Vater, als Mutter total enttäuscht, weil deine Bemühungen weg sind. Die wollen das haben, was die anderen haben.
Mhm.
Die kommen da mit Nutella-Brot oder was auch immer in den Kindergarten oder die selbst machen das dort und dann hast du das Problem, dass du nichts mehr erreichst, weil dann musst du genauso reagieren. So. Ist jetzt im Nachhinein Gott sei Dank nicht schlimm, weil es ist etwas passiert, was ich jetzt wirklich mit großer Freude sage. Tochter 29, der Sohn 23. Und die sind ja dann weg, sehr früh ins Ausland, nach London und nach Den Haag und so weiter zum Studieren und mussten sich ja dann auch selbstständig ernähren. Und natürlich ist ja dort dann diese Schulmeister und so weiter das, was sie machen. Aber wir haben immer zusammen Familienurlaube gemacht. Und dann ist etwas entstanden, was mich heute noch zutiefst berührt, was mich fast zu Tränen rührt, weil wir sind dann immer essen gegangen. Und dann gab es oft auf dem Teller so runde Karottenkugeln oder so Würstchen von irgendwas. Und dann sagt die Tochter, iss ich nicht. Sag ich, wieso, jetzt iss doch. Ich meine, die kennen mich, du lässt da die Hälfte liegen. Sehr peinlich für mich. Das schmeckt nicht nach Karotten, das schmeckt nicht. So. Und dann merkst du plötzlich, das habe ich auch eingangs vorhin gesagt, es entstand eine andere Referenz auf der Zunge, nämlich das, was damals in dem heranwachsenden Alter den Geschmack geprägt hat, nämlich das, was wir Eltern den Kindern gegeben haben, nämlich dieses pure Karottenpüree mit ein bisschen Hühnerbrühe oder mit Wasser einfach gemixt. Das war dann die Referenzhöhe. Und jetzt kommt das Schönste. Natürlich hat sich die Situation des Familienurlaubes ein bisschen reduziert, ist ja klar. Ja,
mit 29.
Da kommen jetzt ja auch andere Interessen ins Spiel. Wäre auch komplett falsch, wenn das nicht so wäre. Aber wenn wir zusammen irgendwo sind oder jetzt wieder zu Weihnachten eine Hütte mieten und wir kochen da zusammen oder wir gehen essen, dann steht dieser Moment im Mittelpunkt. Und zwar nicht der Film, nicht das Schneeschuhwandern, nicht das Skifahren, sondern morgens unterhält man sich, was essen wir, was kochen wir heute. Und daran sieht man, dass dieses Thema durch diese Entwicklung, die über 20 Jahre gedauert hat, ins Bewusstsein geraten ist. Und das ist so schön für uns zu sehen, diese Bildung des Geschmacks und diese Bildung des Essens, das hat sich ausgezahlt. Und deswegen kann ich das nur auch wieder weitergeben an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man das niemals vergebens macht. Ganz im Gegenteil, das ist eine der guten Tugenden für ein sehr, sehr abwechslungsreiches Leben.
Also, Quintessenz, Vorbild sein, gutes Essen, zusammenkochen, immer vielleicht auch mit zusammen am Tisch sitzen, einmal am Tag oder wie es auch passt. Also ich glaube, das ist die Quintessenz. Ne? Also
kann man so auch nicht hundertprozentig sagen, weil leider Gottes die äußeren Umstände heute ein bisschen dazu führen, dass man nicht immer die Zeit hat oder dass natürlich auch die Interessen durch das berufliche Leben, manchmal die Situation ist nicht erlaubt, aber ich kann heute nur persönlich eins euch sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, auch in diesem Podcast zumindest die Menschen zum Nachdenken anzuregen, darüber nachzudenken, ob man vielleicht in Zukunft dem Thema einen besseren oder einen größeren Stellenwert gibt. Mhm.
Lass uns nochmal so ein bisschen zurückkommen auf das Thema 50 Jahre der Lava und da so ein bisschen auch das Ganze noch so ein bisschen einordnen. Ja? Von welchem Koch hast du am meisten gelernt? War das damals der Witzigmann in der Aubergine oder wer hat dich am meisten beeinflusst?
Wäre sicherlich jetzt unfair, nur eine Person zu nennen.
Du darfst drei.
Nein, ich möchte am liebsten gar, natürlich war Witzigmann für mich damals 3 Sterne, das erste Restaurant in Deutschland, man durfte dabei sein, man hat gemerkt, was überhaupt Kochen bedeutet in der Perfektion. Man, das alles war für mich sehr, sehr prägend, aber genauso war die Witzigmann-Situation, also die Witzigmann sowieso, aber die Viehhauser-Situation oder die Schweizer Stube mit den beiden Müllers oder den Otto in Paris für die Patisserie, das waren alles für mich unverzichtbare Dinge. Das habe ich damals nicht so gesehen. Ich habe auch bei Käfer Praktikum gemacht. Da habe ich 14 Tage nur Langustinus ausgebrochen und habe offene Finger gehabt. So, jetzt kann man sagen, was hast du davon? Ich habe insofern auch davon was gehabt, weil ich Respekt gelernt habe gegenüber meinen Mitarbeitern, wenn ich dem das sage, was er machen muss. Oder ich habe auch mal gespült damals und ich meine, mittlerweile weiß ich, dass eine der wichtigsten Personen der Küche der Spüler ist. Stell dir mal vor, du hast keine Voraussetzung, was gescheit zu kochen, weil du nur dreckige Töpfe hast.
Ja, freilich.
Also es ist wirklich so, dass ich, und das würde jetzt ewig dauern, alle Dinge, die mir damals wichtig waren, aufzuführen. Ich kann nur sagen, zusammenfassend habe ich Glück gehabt, dass ich so unterschiedliche Menschen treffen durfte, die mir das gegeben haben, was am Ende für das Gesamtbild meiner Person also notwendig war, da ausgereicht hat.
Johann, mal eine Frage, die du wahrscheinlich schon 100 Mal gestellt bekommen hast. Was ist dein Lieblingsgericht?
das ist das Schnitzel meiner Mutter. Und zwar deshalb, weil mehrere Faktoren zusammenkamen. Erstens, wenn man ein Schwein schlachtet, hat man nur zwei Rücken. Das heißt, die Begrenztheit des verfügbaren Schnitzels waren sehr überschaubar. Das gab es nur an besonderen Anlässen. Das wurde nur dafür sozusagen hergenommen. Das Zweite war natürlich, die Küche war kombiniert mit dem Esstisch. Und auch da, wo wir Kinder saßen, sind diese Wohlgerüche, das ist dieser bestimmte Geschmack oder dieser Geruch, dieses Schweineschmalz. Ich meine, wenn ich überlege, dass meine Mutter das Schnitzel manchmal 15 Minuten im Fett gebacken hat. Ich hatte aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Heute würde ich zu ihr sagen, Gott hab sie selig, heute würde ich zu ihr sagen, das Schwein war ja vorher schon tot. Das musste nicht 15 Minuten nochmal im Fett backen.
Aber es hat trotzdem geschmeckt.
Ja, es hat trotzdem geschmeckt. Dann sagte ich, weiß dann später mal zu Hause, hat sie wieder Schnitzel gemacht für mich, immer wieder, wenn ich kam. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, das ist doch jetzt, es reicht doch schon lang genug.
Ja, aber es ist halt sortiert,
dann,
ne?
Dann sagt sie zu mir, nee, das muss schön weich sein, das muss mürbe sein, verstehst du? Ja, aber da seht ihr, spielt keine Rolle, spielt gar keine Rolle, sondern es ist die Atmosphäre, es ist deine Mutter, es ist das, wo das Produkt herkommt, es ist das, wie es entsteht, es ist der Geruch, der Geschmack, so wie früher, wenn die dann diesen Kupferkessel genommen hat und dann hat sie da Marmelade gekocht, dann hast du bei der Marmelade dann auf dein Brot gedacht morgens, du isst hier, heute würde man sagen, den besten Kaviar der Welt auf Creme Fraiche mit was weiß ich, von mir aus noch mit Blattgold überzogen, aber es war nur Marmelade, weil die Geschichte, das Produkt aus dem Garten, der Geruch, dieser Kessel, der im Sommer Grünspann hatte, der musste erstmal geputzt werden, damit sie Marmeladen. Ja, Leute, das ist jetzt alles banal. Aber
nein, es ist überhaupt
das
nicht.
Sind für mich die Momente,
ja,
die immer wieder in Situationen dich zurückholen auf das Bewusstsein, nämlich, dass unter den bestimmten Voraussetzungen nichts möglich ist. Und deshalb bin ich so dankbar, das habe ich ja eingangs gesagt, dass diese Zeit für mich die Zeit war, wo ich nur durch diese Zeit verstehen konnte, danach die Entwicklung. Auch ich war Stammgast. Ich meine, ich bin mit 500 Schilling, mit 80 D-Mark nach Berlin. Ich war 6 Monate bei Burger King. Ich war Stammgast. Ich habe nur Doppelpopper gegessen. Warum? Weil ich konnte mir sonst nichts leisten. Ja, das war damals die erste Burger King-Kette in Berlin am Kurfürstendamm. Und da musst du dir mal vorstellen, heute würde jeder sagen, ja, was ist das für ein Banause? Aber was willst du denn machen, wenn du mit 80 D-Mark von der Steiermark nach Berlin gehst und dort versuchst, einen neuen Weg zu beginnen und trotzdem Hunger hast, weil ich war in der Patisserie und ich konnte jeden Tag nicht nur Süßspeisen essen, weil ich irgendwie, wenn man da arbeitet, keinen Bock drauf hatte. Ja, also ging ich abends zum Feierabend, ging ich dann in Graz, als ich gelernt habe, ging ich am Hauptplatz, habe Frankfurter Würstel mit Senf und Creme gegessen und in Berlin ging ich dann zu Burger King. Aber heute, verstehst, bin ich dankbar, dass ich damals diese Erfahrungen sammeln durfte. Und ich kann heute beurteilen, ob das ein guter oder schlechter Burger ist, weil ich habe nämlich wahrscheinlich gefühlt 200 Mal immer den gleichen Burger gegessen, weil er mir geschmeckt hat.
Johann, wo du gerade, ich muss das Thema jetzt einfach kurz ansprechen oder du sollst es mal kurz erzählen, wo du gerade am Berliner Kudamm bist und bei Burger King. Was hat das Ganze mit dem Schnurrbart auf sich, den du seitdem hast?
Ja, das ist auch eine für mich natürlich prägende Geschichte. Wie gesagt, ich habe zwei Dinge eigentlich gemacht, habe natürlich dann ein Mädchen gesucht, habe ich dann eine Anzeige im Berliner Blitz, glaube ich, hieß der, habe ich aufgegeben, im Kudamm Carré möchte ich gerne Frauen treffen, am besten mit einer roten Rose in der Hand. Und dann wussten ja nicht, dass ich das bin, habe ich mir die ganzen Frauen angeschaut, die dann mit einer roten Rose kamen. Aber ich bin dann abgehauen, verstehst du, weil ich Angst hatte vor lauter Frauen. Aber
stopp, wie viele kamen
auf,
mit einer
nix,
roten Rose?
Nein, andere Frauen.
Das, jetzt wissen, ne?
das weiß ich doch nicht mehr. Da waren ja alle unterschiedlichen Altersgruppen auch dabei. Also offensichtlich haben die mich ja falsch eingeordnet. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich bin raus bei Burger King, dann kommt so ein Mädel auf mich zu oder eine Frau und sagt, wir suchen Models für Zahnpasta-Werbung. Und so wie ich sie jetzt hier sehe, sie könnten also ein Kandidat sein, das könnte ich mir vorstellen. Und dann sage ich, ja, was heißt denn das? Ja, sie sind nur eine Agentur und wir müssten also eine Setcard, weißt du, wenn ich schon Setcard höre, denke ich mir irgendwie an irgendwelche Etablissements oder irgendwas. Johann Lafer muss jetzt eine Setcard machen. Dann denke ich, was soll denn der Scheiß? Ja doch, hat sie mir erklärt. Ich muss zum Fotografen, das wird alles bezahlt und dann werde ich in verschiedenen Versionen fotografiert. Und dann wird es also dem Kunden vorgelegt und die entscheiden dann, welches Model oder welchen Typen oder welche Frau sie nehmen für die Zahnpasta.
Und also, bist du dann Körperteilmodel geworden?
Nee, langsam, das dauert.
Ach so, ja. Hör doch mal zu.
Ich bin doch geduldig, ich kenn's mich doch.
Ich sag, pass auf. Also auf jeden Fall gab's ja kein Handy, nix. Und Schweizerhof, wo ich gearbeitet habe, eines Tages, das muss ja wahrscheinlich sowas sein. Dort mit der Gang und vorn war die Hauptküche, hinten war die Patisserie. Schreit der Küchenchef, Lafer, Lafer, Telefon, eine Agentur. Dann bin ich da nach vorne. Dann sagt die zu mir in der Küche, ja, ob ich mir vorstellen könnte, der Kunde hat noch einen Wunsch, dass ich mir ein Schnurrbart wachsen lasse, weil der Kontrast zwischen der Zahnpasta und zwischen den Zähnen wäre besser, wenn ich ein Schnurrbart hätte. So, das war dann so, dass ich natürlich, ja, eigentlich so gedacht habe, Mensch, da kannst du Geld verdienen, ohne dass du jeden Tag da in der Küche 12 schon arbeiten musst. Bin ich in der Apotheke und habe gesagt, Apotheker, was gibt's denn da jetzt, dass mein Schnurrbart schneller wächst? Also ich habe dann wie immer alle irgendwelche Cremes da, was der mir alles da empfohlen hat und aufgeschmiert da vorne, weil ich hatte keinen Schnurrbart. So, das hat aber gedauert. Und ich meine, ich war natürlich immer geil auf diesen Auftrag, Zahnpasta-Werbung. Jetzt musst du dir vorstellen, und ich höre nichts. Und wir haben ja kein Handy und irgendwann
und
bin ich.
Und du hast ja heute noch den Schnurrbart.
Ja, pass auf, bin ich in die Telefonzelle und habe dann angerufen bei dieser Agentur, die mich ja dann sagt, sie, ja, ach Herr Lafer, habe ich ganz vergessen Ihnen zu sagen, aber das hat zu lang gedauert. Also der Kunde hat sich für ein anderes Model entschieden. Sage ich, das ist aber schon ganz schön gemein jetzt, dass Sie mir das nicht früh genug gesagt habt, ja. Aber dann habe ich gedacht, na ja, jetzt habe ich schon angefangen, jetzt mache ich auch weiter. Und seitdem habe ich den Schnurrbart. Das ist wirklich nur wegen dieser Zahnpasta-Werbung. Ich habe nie vorgehabt, einen Schnurrbart mir wachsen zu lassen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist mein Glück, weil heute Lafer ist gleich auch Schnurrbart. So ein bisschen ein unique selling point auf Neudeutsch, würde man sagen. Früher der Wilmenroth hatte sein Konterfei auf der Schürze gedruckt gehabt. Ich habe heute den Schnurrbart. Ja, ich muss mittlerweile, bin ich auch ehrlich, manchmal ein bisschen dunkle Farbe da nachhelfen, aber es ist nach wie vor mein Markenzeichen und ich bin auch glücklich darüber und ich habe nicht vor, ihn abzurasieren.
Ich finde diese so sympathisch, die Geschichte. Ist ehrlich, musste ich jetzt nachfragen.
Aber ich meine, es ist leider so, dass ich immer noch keinen Kunden habe, der Zahnpasta-Werbung machen möchte.
Wenn uns jemand jetzt da draußen hört, Freunde von Colgate, von Elmex Aronal oder wie auch immer ihr heißen würde, selbst Oral-B dürfte sich jetzt melden. Johann Lafer,
vielleicht könnt ihr mal mit mir Werbung machen zum Thema Creme Fraiche, das ist ja auch dann schön. Da
könnte man nutzen.
Ja, sehr schön. Also zum Schnörres, wie machen wir weiter? 50 Jahre der Lafer, gibt es etwas, was du im Nachhinein bereust?
Ja, es gibt natürlich, und das wäre wirklich unfair zu sagen, es gibt natürlich Dinge, wo man im Nachhinein sagt, das hätte ich damals machen sollen. Das kennt man ja auch von sich selber. Aber ich weiß ganz genau, es gibt kein optimalen Lebensweg, wo man alles aufgearbeitet hat. Man muss am Ende, ich sage immer am 31.12. jeden Jahres, muss man einen Strich drunter machen und sagen, war es für mich so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Und ich bin sehr zufrieden damit. Und ich kann euch eines sagen, ich bin jetzt 67 und ich habe vieles erlebt. Ich bin dafür sehr dankbar. Und ich habe natürlich den obersten Wunsch, dass die Gesundheit es zulässt, jetzt auch unter anderen Voraussetzungen, die Dinge zum Teil nachzuholen, die damals nicht möglich waren aufgrund der sehr starken Beanspruchung in der Gastronomie, was auch die Freizeit anbelangt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt im Großen und Ganzen Dinge wirklich so gemacht habe, die mich im Nachhinein jetzt traurig stimmen. Ganz im Gegenteil, es ist immer ein Auf und ein Ab. Es gibt keine Einbahnstraße.
Johann, ich habe selber 20 Jahre in Hotellerie und Gastronomie gearbeitet, auch in der gehobenen, und weiß, wie schnell man natürlich auch irgendwie gewissen Dingen verfallen kann. Also aufgrund der brutalen Arbeitszeiten, die Köche, Service-Mitarbeiter und so weiter haben. Man arbeitet bis in die tiefe Nacht hinein. Wie hast du es geschafft? Und den Eindruck vermittelst du ja auch, nicht dem Alkohol zu verfallen, nicht der Völlerei zu verfallen. Wie kriegst du das hin oder wie hast du das in den letzten 40, 50 Jahren geschafft?
Ja, das ist natürlich eine Form von Selbstdisziplin, muss man ganz klar sagen, wobei das natürlich immer schwer fällt, auch diesen Verlockungen nicht sich hinzugeben. Also das ist in dieser Branche, darüber haben wir ja schon gesprochen, natürlich durch den Zugang in diesen Bereich einfach möglich, wenn man heute sagt, okay, ich arbeite in der Küche, bestelle zwei Flaschen Portwein und eine davon trinke ich jeden Tag, dann ist das natürlich, ich sage mal, ein Zugang, den man in anderen Berufen wahrscheinlich so einfach nicht hat. Das war für mich kein Thema. Für mich war das deshalb kein Thema, weil ich selber weder beim Rauchen noch sonst bei diesen Themen ein persönliches Verlangen hatte. Also es war so, dass ich mich nicht dafür rechtfertigen wollte. Also wenn wir abends rausgegangen sind, und das ist ja auch so, für die Gemeinsamkeit ist das ja zwingend notwendig, um ein tolles Arbeitsklima zu haben, habe ich natürlich immer einen Weg gewählt, der für mich machbar war. Natürlich gab es auch Situationen, wo ich, wie alle anderen auch, mal daneben gegriffen habe. Aber das waren Ausnahmen. Und solange es Ausnahmen sind, glaube ich, sind wir Menschen, wenn es zur Regelmäßigkeit wird, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und das ist die große Gefahr, eine gewisse Form von Selbstdisziplin. Und da muss ich sagen, das hat meine Mutter mir immer beigebracht. Die hat gesagt, du kannst machen, was du willst, aber wer feiern kann, muss auch gut arbeiten können. Das habe ich nie vergessen und deswegen muss ich sagen, bin ich sehr froh. Ich bin heute ja ein absoluter Genießer. Also ich kann euch sagen, einfach hier an so einem Tisch zu sitzen, ein schönes Glas Wein, also keine Flasche, diese Raffinesse, was man aus Trauben machen kann und das dann in einem tollen Glas genießen, das ist für mich Lebensqualität. Also ich brauche keine Flasche, um nachher gut schlafen zu können, sondern für mich ist dieser Moment, diese Ist-Situation, die Wertschätzung, was entsteht aus was, ist für mich der pure Genuss und die pure Lebensfreude.
Ich glaube, was auch dazu führt, dass man dem nicht verfällt, ist, glaube ich, auch das Private, eine glückliche Familie und so weiter. Du bist seit 1990, glaube ich, glücklich verheiratet. Und auch das ist ja nicht selbstverständlich in dieser Branche, es sei denn, Partnerin kommt aus der Branche und deine Frau kommt aus der Branche und hat das mit dir alles mitgemacht. Und erst recht nicht, wenn man wie du ständig unterwegs ist auch. Ne? Also ich glaube, das ist...
Ja, es ist so, dass wir natürlich ein sehr großes Rad gedreht haben. Ich meine, wir haben damals 8 Millionen in die Burg investiert, gleich zu Beginn. Das ist ja eine Größenordnung, die musste erstmal stemmen. Und uns war klar, dass wir die Möglichkeiten, die im Rahmen dessen, was wir verantworten können, nutzen müssen, um, ich sag mal, auf einen Nenner zu kommen. Und da kann ich euch ganz klar sagen, das war unser großes Glück, dass ich natürlich dann das Fernsehen bekommen habe durch Zufall, dass ich dann natürlich auch Markenbotschafter wurde, bestimmte Werbeverträge bekam. Das ist ja ein Gesamtpaket vieler Leistungen. Also nur mit Gastronomie und nur mit Kochen und Servieren wäre das niemals möglich gewesen, dieses Paket zu stemmen. Und dass wir 2019 verkauft haben, bevor Corona kam, war ja, ich sag mal, wie ein Lotto 12, aber das wusste ja keiner. Also es gab ein Angebot. Wir haben Lotto 12 war schon. Ja, nee, pass auf, das ist ja, muss man ja auch mal sagen. So, das ist ja, was ich eingangs auch gesagt habe. Manchmal muss man das Glück auch ein bisschen herausfordern. Das ist nicht planbar, aber ich glaube, damals die Entscheidung, meine Frau hat damit wirklich gekämpft, ihr Lebenswerk abzugeben. Aber ich habe gesagt, guck mal, wir sind jetzt in einem Alter. Wer weiß denn wirklich, ob in den nächsten Jahren wieder einer kommt, der das unbedingt haben möchte? Und daraus entstand eben eine Situation, die uns jetzt vieles möglich gemacht hat, was vielleicht heute ganz anders wäre.
Ihr habt beide wahrscheinlich ganz, ganz viel gearbeitet. Also von dem klassischen 8-Stunden-Tag brauchen wir gar nicht reden. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir ein, zwei andere Podcasts mit dir angehört und du hast in einem erzählt, dass oder du wurdest gefragt, du hast die Geburt deines Sohnes verpasst. Mhm. Weil an dem Abend, was war bei euch im Restaurant?
Wir hatten zu Gast Gerhard Schröder am Vorabend mit, ich glaube, ich weiß nicht, wer war, ein großer Staatsbesuch, Schröder, ich glaube, der russische Außenminister, dann war Kurt Beck, es waren also jede Menge Leute da. Wir haben ja auf der Stromburg ganz viel, ich war ja der Koch vorher vom Kinkel 4 Jahre, war durch die ganze Welt gereist mit ihm und da hatten wir einen Staatsbesuch und meine Frau war eben hochschwanger und bekam in der Nacht die Wehen und wir sind heute mit Leib und Seele Gastgeber. Dann sagt ihr zu mir, ich fahre schon mal nach Frankfurt in die Uniklinik, weil wir dort, ja, sie war ja dort im Vorfeld in der Betreuung und fuhr dahin und sage, du, ich komme sofort nach, aber ich würde gerne diesen Herrn zumindest Tschüss sagen oder auf Wiedersehen sagen, weil die waren ja da und wenn jetzt gar keiner von uns da ist, sieht es ja ganz komisch aus, was im Nachhinein komplett deppert ist. Also ich meine, ich ärgere mich heute, das ist einer meiner großen Situationen, wo ich wirklich mit meinem Gewissen kämpfe, weil nichts ist wichtiger, wie der Frau beizustehen, wenn da der Sohn geboren wird. Und ich bin dann nach Frankfurt gefahren, nachdem die endlich aufgestanden sind und komme die Treppe hoch und dann kommt der Professor mit dem Kind, mit dem Jonathan mir entgegen. Und da muss ich sagen, das war zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich geschämt habe, richtig geschämt habe und auch lange mit meinem Gewissen gekämpft habe, weil nichts ist wichtiger, wie schon gesagt. Und ja, das ist jetzt eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, aber es ist eine Geschichte, die auch nach wie vor wehtut.
Aber es würde dir heute nicht mehr passieren?
Nein, auf keinen Fall. Also wenn, auch wenn egal, du 25 also, wenn, oder 30 wärst, also egal, wenn jetzt hier der Prinz Charles da auf der Stromburg mit der ganzen Familie sitzen würde und deine Frau bekommt ein Kind, was ja was die Essenz des Lebens ist, muss man ja wirklich sagen. Wenn man das nicht hat, was macht man denn? Ich meine, kann es noch so viel Geld haben, aber möchte auch ein bisschen was weitergeben von dem, was du als Mensch erreicht hast. Und nein, das würde ich nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber es ist so, wie es ist. Ich bedauere das sehr. Ich habe auch jetzt wieder so ein bisschen natürlich ein Prickeln in meinem Körper, was schade ist. Aber Gott sei Dank sind beide Kinder groß geworden, sind gesund. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwann in deren Lebensgeschichte kein Thema ist.
Johann, wenn ich mir deine Vita anschaue, dann ist da eigentlich immer, passiert da so viel, immer was Neues. Wenn ich, auch auf deiner Website, dann muss man so weit scrollen, weil da irgendwie jedes Jahr was passiert. Was treibt dich da an? Sagst du immer oder lebst du nach dem Motto, die eine Tür geht zu, die andere geht auf? Oder vertraust du darauf? Oder wie geht das immer weiter? Oder passiert das automatisch?
Nein, das hat was damit zu tun, dass es mir, wenn nichts passiert, zu langweilig ist. Ich habe das in der Corona-Zeit gemerkt. Wir haben ja dann auch, wie alle, den 7-Fuß-Container bestellt und dann natürlich habe ich ein Riesenlager da mit 4000 Quadratmeter und dann fängst du halt an und du hast da mal erstmal 3-4 Wochen, du hast da nichts anderes wie alles ausräumen und wegschmeißen. Und dann kommt natürlich eine gewisse Stille danach, weil wegschmeißen kannst du nichts mehr. Dann beschäftigst dich mit dir.
Alles aufgeräumt.
Ja, dann beschäftigst dich mit dir selber und dann merkst du, ganz schön langweilig, ganz schön öde. Und wenn du dann so ein Gefühl hast morgens, ach, ist ja wurscht, ob ich jetzt um 10 oder um 11 aufstehe, ist doch egal, und frühstücken tue ich gar nichts, ich tue heute gleich was Mittagessen, dann merkst du, dass eine gewisse Lethargie bei dir ein. Du bist einfach nicht mehr der du warst. So. Und was ich heute mir vorgenommen habe, und das ist das, was ich nicht mache, um, ich sage jetzt mal, damit Geld oder reich zu werden, sondern für mich ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe im Laufe meiner, ich sage mal, letzten 30 Jahre festgestellt, dass es ja ganz viele Dinge gibt in der Küche, die nicht zu Ende gedacht sind. Das beginnt bei vielen Produkten. Ich bin ganz ehrlich, war bei der WMF und wir haben ja auch dort im Laufe dieser 20 Jahre so viele Neuheiten auf den Markt gebracht und aber immer gab es gewisse Restriktionen, weil es war zu kompliziert in der Herstellung, es war dann zu aufwendig oder zu teuer im Vertrieb. Und das mache ich heute. Wenn ihr nur meinen Schneebesen seht, der ist ein Weltpatent mit plattgeklopften Drähten vorne, der eine Turbo-Whisk, nenne ich den, also der 50% schneller ist als ein normaler Schneebesen mit normalen Drähten, dann ist das quasi ein Teil meines Ichs, nämlich meiner Berufserfahrung.
Aber und es ist halt auch ein Jungbrunnen, ne? Also dadurch, dass du quasi immer wieder was Neues machst, wird dir nicht langweilig. Du bist nicht dann der bis um 11 pennt und dann sagt, was mache ich heute? Golf spielen oder nur Golf zu gucken? Das ist doch aber dann auch ein Impuls, wo du sagst, hey, Freunde danach da draußen, viele sind ja auch unterwegs und sagen irgendwann, ich möchte gar nicht mehr arbeiten, sowas, aber werd gar nicht erst alt, schaff weiter. Ist das so ein bisschen auch der Tipp von dir?
Also, ich wüsste ja gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wie ich den ganzen Tag verbringen soll, ja, ohne bestimmte Aufgaben zu haben. Also ich meine, es ist alles schön, auch sehr schön im Wald spazieren zu gehen, auch mit dem Fahrrad zu fahren, alles ist wunderbar.
Aber nicht jeden Tag.
Aber das ist eine Monotonie, die einfach keinerlei Perspektiven bietet. Vielleicht, um richtig gesund zu bleiben, klar. Aber das kann ich auch in dem Fall machen, indem ich nur eine Stunde dafür aufbringe und nicht den ganzen Tag. So, was treibt mich an? Mich treibt an natürlich schon die Anerkennung der anderen, aber auch vielleicht noch wichtiger ist für mich eine bestimmte Genugtuung. Also wir haben jetzt zum Beispiel Kochtöpfe entwickelt, wo man 70% Energie spart.
Wie das?
Ja, weil es sind doppelwandige Töpfe mit Vakuum in der Mitte und mit Graphit. Das haben wir mit Atomphysikern entwickelt. Das hat 10 Jahre gedauert. So, jetzt kann man sagen, wer braucht das? Aber wir wissen heute, dass wir mit dieser Art von Töpfen, dass man im Haushalt bis zu 100 Euro spart im Jahr an Energiekosten, weil zum Beispiel bei meinem Topf oder bei dem Topf jetzt Vakuumin, da kommt das kochende Wasser, also kocht das Wasser. Ich schmeiße meine Kartoffel rein und ich schalte den Herd aus, weil der Topf kocht von alleine. Das heißt, die Kartoffeln sind in 20 Minuten genauso gar, wie wenn ich eine Hitze drunter hätte. Und das sind für mich solche Genugtuungen, weil wir einfach eine Aufgabe haben für die Zukunft, die Ökologie in allen Bereichen aufzunehmen und nicht nur sagen, wir fahren demnächst nur noch Elektroautos, das ist ein Teil davon. Aber wir brauchen einfach eine nachhaltige Entwicklung. Und das hat auch was mit Energieverbrauch zu tun. Das hat sehr viel mit Lebensmitteln zu tun, das muss man auch sagen. Also ich kämpfe ganz stark, dass wir die Ressourcen der Natur wieder dahin führen, wo wir mal waren, nämlich viel mehr in den pflanzlichen Bereich und weniger in den tierischen Bereich und so weiter und so fort. So, und das treibt mich an. Und ich sag mal, ich habe einen Wunsch, und damit ist dann auch die Frage endgültig beantwortet, dass man vielleicht irgendwann mal sagt, wenn ich an den Lava denke, dann denke ich das an das, was der früher mal gesagt oder was der gemacht hat. Wenn mir das gelingt, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Dafür arbeite ich. Ob das jemals der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es mein Ansatz, dafür zu kämpfen und einen nachhaltigen oder einen Eindruck zu hinterlassen, der zumindest nicht sofort vergessen ist.
Klingt gut. Gleichzeitig, und jetzt ist es ein bisschen schwierig, den Übergang zu bekommen, aber gleichzeitig gibt es ja von dir auch ein neues Buch. Ich glaube, bei Gräf und Unzer, dein Haus- und Hofverlag letztendlich, L wie Lava. Was genau ist das und was steht drin?
Ich habe über 100 Bücher geschrieben in meinem Leben. Ich habe in letzter Zeit mich sehr stark beschäftigt mit dem Thema Medical Cuisine, also alles, was die Ernährung ausmacht.
Damit bist du ja super erfolgreich.
Ja, mit Ärzten zusammen. Aber das letzte Buch ist jetzt eine Zusammenfassung, weil immer wieder die Leute fragen, zu Recht, wenn man so lange in dem Beruf ist, was sind denn so die Lieblingsgerichte?
Ja, ich kann ja auch nicht unbedingt 100 Bücher von dir kaufen.
So, ja,
so
genau.
Groß ist ja meine Wohnung gar
nicht. Und irgendwann ist einfach mal, die Frage gekommen, Mensch, schreib doch mal zusammen durch deine vielen Reisen und das, was du alles gemacht hast. Was ist denn so? Was würdest du jetzt so einfach nehmen? Und aber nichts nehmen, wo du nicht selber 100% dahinter stehst und was du gerne isst.
Also es ist sowas wie ein Best-of-Album. Kann man das sagen?
Kann man so sagen. Es sind meine 100 Lieblingsgerichte, die ich einfach zusammengefasst habe, weil die Leute immer wieder fragen, was isst du gerne und was isst du nicht gerne und so weiter. Und das kann man da drin finden.
Und dieses sortierte Schweineschnitzel nach Art deiner Mutter, 15 Minuten, damit es
möglich ist das drin oder nicht? Es ist da ein Wiener Schnitzel drin, aber das ist nicht.
Aber das ist dann vom Kalb.
Ja, sowieso.
Okay, gut. Dann wäre das auch geklärt. Also für all die, die noch nicht genau wissen, was ihr für Weihnachten den Lieben und den Baum legen, ihr könntet entweder kaufen 100 Bücher vom Lava oder
ja,
das eine.
Gibt es ja gar nicht mehr, hör bloß auf.
Aber freilich, im Antiquariat gibt es alle alten Bücher.
Ja, ja, okay. Ja.
Also,
okay,
das ist Hammer. Sehr schön.
Ich habe tatsächlich noch eine ganz andere Frage, weil du so umtriebig bist und so viele unterschiedliche Projekte hast und so weiter, auch in der Vorbereitung wieder gehört. Und ich als Tennisbegeisterter, du kochst auch für ATP-Tennisspieler. Und wenn ich dann an einen Novak Djokovic denke, der vegan ist. Oder
ich kenne die alle und ich weiß auch, was die essen. Und ich muss euch sagen, das ist ja nicht nur da so, sondern ist mittlerweile auch im Fußball so. Wir sind ja in der Analyse des Körpers wesentlich weiter, als wir vor 10 Jahren waren. Heute kann man einen Gentest machen, heute kann man eine Analyse machen des Blutes, wo man genau weiß, was der Typ braucht, um in 2 Stunden besonders leistungsfähig zu sein. Bleiben wir mal bei dem Thema Djokovic. Für mich ein Phänomen, ich verehre den, weil wenn man den anschaut, wie der aussieht als Athlet und wie konsequent er auch lebt, was seine vegane Ernährung anbelangt und so weiter, dann kann ich nur sagen, das oder diese Leute sind der Beweis, was Ernährung ausmacht. Ich meine, wenn ich überlege, der spielt da im Finale in Paris 4-5 Stunden und hat vorher Süßkartoffel und Haferschleim gegessen.
Das ist jetzt genau, ich glaube, das, was der Andreas wissen will, ist, was ist der Novak Djokovic, was Andreas auch kochen könnte, damit er ungefähr so spielt wie der Djokovic?
Ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann jetzt nicht zu viel, weil das ist jetzt nicht fair, weil das ist auch etwas, was ja zu den Geheimnissen seines Erfolges gehört. Aber ich kann nur sagen, allgemein bezogen auf diese Spieler ist etwas immer wieder, das ist extrem viel Gemüse, also Blumenkohl, Brokkoli und so Zeug und Haferschleim, also Haferbrei. Aber nicht mit Milch, sondern mit Wasser. Das sind so Dinge, die sind sehr beliebt. Bananen weiß man, das weiß man aber auch von anderen Sportarten, gehören auch dazu. Den Rest möchte ich jetzt nicht sagen, weil das ist nicht fair. Das ist auch, sonst müsste ich alle Tennisspieler aufzählen, die ich kenne.
Dann nein, aber das reicht ja für den Andreas schon. Also wenn der Andreas jetzt künftig vor seiner Kreisliga spielen,
nicht zu Burger King gehen, sondern...
Nicht die Doppelwopper. Also du kannst Doppel spielen, aber vorher gibt es eine Blumenkohl mit Brokkoli und dazu gibt es ein bisschen was vom Hafer.
Ja. Okay, weiß Bescheid.
Ja, sehr schön. Also das reicht für die Kreisliga auch aus, glaube ich.
Ja,
also das, wir müssen beim Andreas hier den Ball auch
nachhalten. Nein, ich meine für die, wie heißt das so schön, für die Mittelherrenliga reicht das auch, oder?
Ja. Spielst du Mittelherrenliga?
Ja, oder da ungefähr... Sind wir, ja.
Ja, ist doch gut.
In Klasse 3 von 1 bis 6.
Ja, ist doch also super, ist doch toll. Ja.
Klasse 3 von 1 bis 6. Sehr schön. Johann, ich habe neulich mit meinem Team für die Chefs Inspiration, also für das Magazin von Chefs Kulinar, eine wunderbare Titelgeschichte für dich schreiben dürfen. Und die Überschrift war Der neue Lafer. Denn du hast dich ja auch ein Stück weit neu erfunden in den vergangenen Jahren. Du bist so schlank und fit wie lange nicht mehr. Du schreibst Bücher über Medical Cuisine, vieles, vieles mehr. Gab es sowas wie so einen Auslöser für deine eigene Verwandlung? Ja. Und wenn ja, was war das?
Ja, das habe ich vorhin ein bisschen verschwiegen bei der Frage. Sehr, sehr brutal.
Ja, da warst du sehr diplomatisch.
Ja, da habe ich versucht, so ein bisschen dieses Thema auszuklammern. Auch ich habe nicht unbeschadet diese Zeit überstanden. Ich bin ganz ehrlich. Also auch ich hatte ja irgendwann mal dann Knieschmerzen und auch andere Wehwehchen, die natürlich... Wenn man die doppelte Zeit arbeitet wie sonst, dass der Körper irgendwann mal irgendwelche Wehwehchen bekommt, ist ganz normal. Ich hatte starke Arthrose, welche dazu geführt hat, dass ich mein Knie operieren habe lassen müssen, was ja für mich vorher undenkbar, irgendwas zu haben, wo ich da mal 3 Monate ausfalle. Das war ja überhaupt nicht denkbar als Selbstständiger. Aber ich hatte keine Möglichkeit, das nicht zu machen. Und wollte dann also mit aller Gewalt verhindern, dass das auf der anderen Seite auch so passiert, weil der Professor gesagt hat, ja, alles gut, aber wir sehen uns ja bald wieder, dann machen wir das rechte Knie. Er hat gesagt, das kannst du aber vergessen, das dauert ein bisschen. Ja, und dann habe ich einfach Gott sei Dank durch Liebscher Pracht und durch andere Beziehungen Leute kennengelernt, die mir einfach erklärt haben, dass man unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich durch Umstellung der Ernährung und durch bestimmte Übungen versuchen kann, etwas zu verändern. Und ich muss sagen, ich bin der lebende Beweis, dass das funktioniert. Nicht nur im Bereich, dass ich jetzt nicht operiert werden musste, auch der Schmerzen und was ganz wichtig ist, das sind meine Werte, die ich immer zu viel Cholesterin zum Beispiel und darüber hinaus ein bisschen zu viel Harnsäure und Ernährung ist wirklich das Wunder. Also nicht umsonst weiß man, dass 60% der Krankheiten sehr viel mit der Ernährung zu tun haben und ich kann nur sagen und ich kann nur motivieren, dass man darüber nachdenkt, was man isst. Es gibt genug Literatur darüber und es macht Sinn. Und ich muss heute wirklich sagen, auch ich war gestern zum Beispiel in Köln bis um 1 und ich sitze heute Morgen hier mit euch. Ich habe in keinster Form das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie komplett kaputt oder müde bin oder geschwächt bin. Ganz im Gegenteil, durch diese nicht so starke Belastung meines Kreislaufs in Verbindung mit der Ernährung fühle ich mich auch viel agiler, viel dynamischer. Und wenn man das mal erfahren und kennengelernt hat und weiß, was die Ernährung ausmacht, man dazu nahezu süchtig und man weiß ganz genau, das lasse ich weg.
Aber würdest du sagen, dass du dich vor dieser Diagnose falsch oder ungesund ernährt hast? Oder?
Das kann ich so nicht sagen. Ich bin ja Koch. Ich meine, ich bin ja Koch aus Leidenschaft. Mir war das sehr wurscht. Ich habe ja alles probiert. Ich habe zu viel gegessen. Ich war selbst mein bester Kunde. Also von der Seite her ist es die Frage kann man so nicht beantworten. Aber ich meine, das kennen wir ja alles. Es geht schon irgendwie. Und dann hast du ja klassischerweise, nimmst deine Schmerztablette und dann nimmst mittags noch eine. Dann irgendwann sagt der Arzt, aber jetzt musst du noch irgendwelche Magentabletten nehmen, weil die Schmerztabletten auch noch den Magen angreifen. Das ist ja wie eine Spirale. Das ist ja nichts anderes wie eine, wie soll man sagen, das ist ein Deckmantel der Verschwiegenheit. Man flüchtet, aber es ist nicht die Lösung. Und irgendwann musst du ja was machen.
Und wie genau hast du jetzt deine Ernährung umgestellt? Lebst du jetzt selber vegetarisch oder sagst du,
also ich hatte
zu viel Harnsäure, zu viel Purin, ich esse halt keinen Kalbsspieß mehr oder nur noch einmal
sowieso
die Woche?
Nein, sowieso nicht, auch Krustendiät und so weiter. Ich esse natürlich, ich bin ja Koch, das habe ich auch den Ärzten gesagt, ich kann ja nicht jetzt plötzlich sagen, ich probiere nichts mehr, esse nichts mehr. Aber es ist bei mir ein Verhältnis. Ich würde mal sagen, 90%, mehr als 90% sind pflanzliche und so Lebensmittel, also natürlich esse ich mal ein Stück Fleisch, aber Fisch auch. Aber dann ist es was Besonderes und das ist dann wirklich der Hochgenuss in einer Situation, die anders nicht machbar ist. Also ich sage es auf einfache Weise. Gestern Abend Essen, ein Geschäftsessen, was sein musste. Was mache ich? Da gab es Heilbutt mit Artischocken in einem Artischockensud. Dann sage ich zu dem Kellner oder zu dem Chef, kann ich bitte die halbe Portion Fisch haben, aber das Doppelte an Artischocken. So.
Kein Problem, geht, oder?
Was soll da sein? Der freut sich ja, weil hat er noch Warenansatz gespart, wenn ich nur die Hälfte vom Fisch nehme. Überhaupt kein Problem. Oder wenn ich essen gehe, sage ich, okay, machen Sie mir so ein kleines Stück Fleisch, aber dafür machen Sie die Beilagen großzügig. Da kann ich extra noch mal eine Schüssel Spinat haben oder was auch immer. Das lässt sich im Alltag wunderbar integrieren. Das ist wirklich machbar. Aber nur dann ist es machbar, wenn man selber weiß, wie einem das gut tut. Mhm. Solange das nicht bewusst in Erfahrung gebracht wird, denkt man, ist doch scheißegal, iss, was du willst, verstehst du, mach, was du willst. Nein, es macht sich bezahlt. Jetzt habe ich natürlich keinen Garant für, dass ich 100 werde. Das kann niemand, das Schicksal ist manchmal brutal. Aber ich habe zumindest eine Situation in der Gegenwart jetzt geschaffen für mich, die mir Spaß macht. Und das ist ja das Beste, wenn du morgens aufstehst und hinkst schon die ersten 50 Meter vor die Haustür und sagst, um Gottes Willen, wo ist meine nächste Schmerztablette? Dann ist das immer so wie zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Und das ist leider Gottes nicht motivierend, um kreativ leistungsfähig zu sein.
Ja.
Die Voraussetzung, und wir sind sehr kreativ, und jetzt, dass es ein Eigenlob ist, ist ja Wohlfühlen. Du kannst nicht auf Knopfdruck sagen, jetzt läuft da alles nach Herzenswunsch. Ganz im Gegenteil. Das ist wirklich manchmal so, dass man in der Kreativität eine Situation vorfinden muss, wo man entspannt ist und wo die Eingabe von außen kommt. Das kann man nicht programmieren.
Ja. Und die Gicht ist jetzt weg, die Arthrose ist in den Griff bekommen.
Ich habe das so hinbekommen, dass ich mich heute wohlfühle. Und ich glaube, das ist ein Satz, wenn man den sagen kann, man fühlt sich wohl, dann ist es kein schlechter Satz.
Aber wie kriegen wir das hin? Hast du Tipps für andere in Sachen Ernährung? Essen wir aktuell falsch oder schmecken wir falsch? Kochen wir falsch? Wie kriegen alle, so nicht alle, aber wie kriegen wir das Wohlgefühl, das du hast? Wie kriegen wir das hin?
Das kann ich pauschal nicht beantworten, aber es fängt schon bei mir an mit den ganzen E-Nummern. Also ich meine, es gibt ja zig Produkte, auch im veganen Bereich, wo so viele E-Nummern draufstehen. Ich meine, es ist doch nicht so schwierig, Blattspinat zu kaufen und ein bisschen Sesamöl und Sesam anzurösten und dann den Spinat reinmachen mit ein bisschen Knoblauch. Aber es gibt halt Leute, die kaufen irgendwelche Fertigsachen, die 3 Monate haltbar sind, im Regal stehen und wundern sich nachher, dass da nichts mehr drinnen ist. Oder auch andersrum.
Ja, aber Johann, weißt du, du bist eine kochende Legende. Natürlich weißt du, was du mit Spinat machen kannst und Sesamöl und Sesamrösten. So, jetzt gehst du mal auf die Straße und fragst bei 100 Menschen und hältst in so einer Hand Sesam vor die Nase und fragst sie, was das ist.
dann sagen dir 50 von denen, das ist ja irgendein Hühnerfutter, ich habe keine Ahnung, hast du nie gesehen, ich weiß nicht.
Ja.
Deine kulinarische Erfahrung ist so viel größer als das, was der Normalo hat.
Klar,
so,
das ist klar.
Weißt du, du bist super erfolgreich mit deinen Medical Cuisine Büchern, aber es gibt so etwas nicht als, ich sag mal, Restaurantkonzept. Warum nicht? Warum haben wir immer
weil
noch
es
viele
nicht,
Menschen,
nee,
die da sagen,
es nutzt ja nichts. Ja, es nutzt ja nichts, wenn ich das nur einmal mache. Es nutzt ja nichts, wenn ich jetzt nur einmal ein Abendessen in 30 Tagen zu mir nehme auf dieser Basis. Das ist ja ein Prozess, der dauert ja. Also ich die ersten 2 Jahre, als die zu mir gesagt hat, so soll ich mich ernähren, habe ich gedacht, die will mich verarschen.
Ja, ich weiß, gesagt, ich bin 2 Jahre Doppelwopper,
ich
haben es gehört.
Ja. Na, ich bin Koch, verstehst du? Ich bin Koch aus Leidenschaft. Das Licht hat immer gesagt, ein Steak unter 400 Gramm ist Carpaccio, verstehst du? So,
ja,
so haben wir gelebt, ja. Nein, das ist ja keine Momentaufnahme, sondern der Körper muss sich ja umstellen. Der Körper muss ja auch sich erstmal an bestimmte Dinge gewöhnen. Und du selber musst es auch mal verstehen, was tut dir gut und was tut dir weniger gut. Das kannst du nicht sagen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mit sehr vielen, ich habe ja viele Freunde in dem Spitzensportbereich und dann weiß ich zum Beispiel, dass auch die Bundesliga-Vereine mittlerweile ihren Spielern vor dem bestimmten Zeit vor dem Spiel eine, ich sag mal nicht artgerechte, aber eine zielgerichtete Nahrung geben, damit der Spieler unter den Voraussetzungen die höchste Leistungsbereitschaft hat. Und daran sieht man doch, dass das was mit dem Körper macht. Du könntest auch sagen, jetzt kriegt jeder von uns 500 Gramm Spaghetti mit Alolio und darüber nochmal ein Steak und dann soll er sein Spiel da abreißen. Man merkt aber plötzlich, dass die Ernährung wesentlich mehr an Einfluss nimmt für die Leistungsbereitschaft, aber die muss natürlich auch dann konsequent gemacht werden.
Und es gibt ja auch viele Menschen, die das machen. Es gibt viele Menschen, die in Ernährung extrem wichtig ist, aber es gibt auch genauso viele Menschen, glaube ich, die das vollkommen ablehnen und die sagen, ich will das nicht, wenn das gesund ist, esse ich es nicht, ich probiere Tofu erst gar nicht und so weiter. Wie kriegen wir die Menschen?
Das ist eine Sache, die muss jeder mit sich ausmachen. Das ist auch eine Sache, die ich niemals verbindlich machen könnte, auf keinen Fall. Jeder muss, ich sag mal, jedes seines Glückes Schmied und ich kann nur sagen, auch jedes für sein Schicksal verantwortet. Und ich meine, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Das ist ein Satz, den kennen wir alle. Ich glaube, es gibt niemanden, der den nicht kennt. Der kennt auch die Zigarettenschachteln. Man, wenn der das weiß, am Tag 40 oder 60 Zigaretten raucht, soll ich dem sagen? Was soll ich dem sagen? Dann kann ich nur sagen, viel Erfolg, viel Glück, viel Genuss, aber auch darüber nachdenken, was die Konsequenzen sind. Ich meine, das ist ja kein Satz, den ich jetzt sage, sondern das ist ja hinlänglich bewiesen, dass das unserem Körper der Gesundheit nicht gut tut. Aber es gibt eben die Leute, es gibt ja auch Dinge, bei mir gibt es auch Maroden oder Gewohnheiten, wo ein anderer sagt, verstehst du, der spinnt doch, so viel Aufwand macht er da morgens mit Nassrasieren und was weiß ich. Sagt ein anderer, so ein Schwachsinn, da nehme ich meinen Elektrorasierer oder rasiere mich gar nicht. Das ist alles etwas, was man für sich selbst in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Aber man weiß heute, bestimmte Dinge sind so, wie sie sind.
Aber für die, die wirklich Lust haben, vielleicht auch mal was zu verändern. Und wir sitzen ja gerade in dieser tollen Küche. Hättest du spontan ein Rezept, ein Gericht, was man so gesund und lecker aus der Hand schnell kochen könnte, was du also, dir vielleicht auch regelmäßig gerne mal zwischendurch machst.
Also eiweißreiche Ernährung, aber was spricht zum Beispiel dagegen, wenn man sich abends, ich sag mal, ein paar schöne Kartoffeln macht, also Kartoffeln und dazu so einer schönen Haferbutter, leicht gebraten oder nur geschmolzen. Man macht sich dazu einfach ein schönes Stück Fisch, irgendwas, Eiweiß, oder es gibt viele andere Dinge, eine schöne Avocado gegrillt mit einem schönen Tomatensalat oder sowas. Das schmeckt doch. Warum schmeckt das heute im Vergleich zu früher? Weil wir haben so eine Vielfalt an Gewürzen, an Kräutern. Wir haben ja das alles, was wir früher nicht kannten. Was gab es denn früher? Früher gab es Paprikapulver bei uns zu Hause. Im Winter gab es Nelken und Wacholder. Und
Zimt vielleicht.
Zimt noch.
Ja.
Und dann gab es Salz und dann gab es noch Pfeffer. So. Und ich meine, das und Kümmel gab es noch, damit du beim Kraut keine Blähungen bekommst. Ja, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, was wir heute alles haben. Das ist doch heute so schön. Ich meine, ein schönes Gemüsecurry.
Ja, und wir haben ja auch viel bessere,
Wahnsinn.
Viel bessere Gemüse.
Oder jetzt Kürbis. Ja. Jetzt gibt's Kürbis. Also ein schönes Kürbis-Ragout mit Kartoffeln, mit einem geilen Currypulver, mit Kokosmilch. Das ist doch ein Traum. Also entschuldige bitte, da brauche ich doch nichts.
Und geht auch schnell.
Ja.
Also da, definitiv.
Lass uns noch mal ein bisschen weggehen von diesem Thema der Privathaushalte und in Richtung auch gastronomisch denken. Ja. Was würdest du heute gastronomisch machen, wenn du doch nochmal auf den wilden Gedanken kommst und sagst, du möchtest nochmal ein Restaurant aufmachen, du möchtest nochmal ein gastronomisches Angebot schaffen? Was würde es dann bei dir geben? Wie sehe ein Lava-Restaurant im Jahr 2025 aus?
Hat das noch was mit Sterne-Restaurant zu tun?
Weiß ich nicht. Man hat ja persönliche Wünsche und auch Vorstellungen, was man verkörpern möchte. Ich glaube, das hat nichts mit Stern zu tun, sondern das hat das mit Inhalt zu tun. Der Stern kommt ja nur dann, wenn die Leistung davor gestimmt hat und nicht umgekehrt. Also ich glaube, ich würde etwas machen, zusammen mit Menschen, die mir die Dinge produzieren, die ich brauche, um daraus was Gutes zu machen. Also sprich, das Umfeld würde ich unwahrscheinlich stark gerne einbeziehen. Und das Zweite, was ich gerne machen möchte, ist, dass die Menschen dort abgeholt werden, wo sie sind. Und das ist ja sehr unterschiedlich in der Bevölkerung. Der eine möchte, ich sage es mal bewusst, das High-End und der andere möchte ein ganz normales Schnitzel essen. Ich glaube, die Flexibilität, die heute zum Teil in der Gastronomie stark verloren gegangen ist, würde bei mir im Mittelpunkt stellen, nämlich, dass ich mich mit den Gästen beschäftige und die Wünsche des Gastes in den Mittelpunkt stelle und auf diese Wünsche eingehe, soweit das machbar ist. Aber sehr oft ist heute so in den gehobenen Restaurants, man hat dann zwei Menüs zur Auswahl oder ein Menü zur Auswahl und so weiter. Das ist natürlich für einen besonderen Anlass mehr als akzeptabel, aber ich sage mir doch, für diese Wohlfühlsituationen, für den Alltag, glaube ich, ist das nichts. Ganz im Gegenteil, da braucht man wieder ein bisschen mehr Feeling für den Kunden, ein bisschen mehr Individualität, ist, glaube ich, ein Schlagwort. Und das würde ich umsetzen in einem Rahmen, der überschaubar ist, weil da muss man sehr flexibel sein. Man muss auch einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln immer zurecht haben, aber ich sehe es ja hier bei mir in meinem Unternehmen, wir haben 12 Mitarbeiter und wenn ich die Mitarbeiter hier vorne Hummer hinstelle mit Zahnstocher und ich stelle daneben hin Gulasch mit Knödel, dann merkst du, dass die zuerst zum Gulasch gehen und nicht zum Hummer. Also sagt mir, dass der Bildungs- und der Anspruchsstand von den meisten Menschen ja nicht so geprägt ist, dass die den Hummer bevorzugen gegenüber dem Gulasch, sondern der Hummer ist was Besonderes, mit Sicherheit zu besonderen Anlässen, aber im Alltag sieht es einfach anders aus.
Darf ich das so verstehen, dass vielleicht in vielen gehobenen Restaurants auch die Menüfolge viel zu sehr davon abhängt, dass der Koch sich selber inszenieren will und auch so ein bisschen so eine Art Leistungsshow macht, nach dem Motto, schau mal, was ich alles kochen kann und gar nicht so sehr an den Gast denkt.
Er hat ja gar keine andere. Er hat ja gar keine andere Möglichkeit, der Koch. Er muss ja, wenn er sich heute in bestimmten Sphären verteidigen oder beziehungsweise rechtfertigen möchte, muss er ja mithalten. Und das ist ja oft in einer Situation heute so extrem geworden, dass man nur dann, wenn man diese extremen Inhalte auch verkörpert, weiterhin den extremen Erfolg hat. Also ich glaube nicht, dass man heute sagen kann, dass ich plötzlich jetzt, wenn ich statt dem was anderes mache, im sehr einfachen Niveau genau die gleiche Anerkennung bekomme. Weil, und jetzt kommt das weil es in der Bevölkerung leider Gottes so ist, dass nur bestimmte luxuriöse Produkte die nötige Anerkennung bekommen. Aber ich kann euch sagen, ich habe gestern hier für Weihnachten Rindsrouladen gemacht mit einer weihnachtlichen Füllung. Dazu Grießklößchen und eine Soße mit Maronen und einen geschmorten Spitzkohl. Und das Kamerateam und unsere Tochter war da und der Freund saßen dann hier und ich habe noch nie so ein Glücksgefühl gehabt nach Aufnahmen, wo du kaputt bist und sagst, lass mir meine Ruhe, weil diese Leute, die das nur gesehen haben in der Herstellung, saßen hier und waren so glücklich und haben gesagt, ich möchte das zu Weihnachten, ich möchte es noch 3-4 Mal essen. Und dann ist die Frage natürlich berechtigt. Ist jetzt die Gänseleberrinne mit Preiselbeeren und mit Brioche besser als eine Rindsalade, wo die Kochkunst ja wirklich im Mittelpunkt steht? Ich meine, das machst nicht in 2 Minuten oder ein Kalbsbris rosa gebraten, dazu ein Schaum von zweierlei sowieso. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja schon, ich meine, eine geile Rindsalade zu machen, fängt ja schon an, was ist das Fleisch? Wo bekomme ich das denn her? Und es dauert auch. Ich meine, es ist ja wahnsinnsaufwendig. Und das ist das, was mich immer stört, ist, dass diese Art von Küche, dass dieses wirkliche Kochen, was extrem mit Handwerkskunst zu tun hat, dass das oft in der Gewichtung der Wahrnehmung nicht diese Anerkennung bekommt, was es bekommen muss.
Ja, aber viele junge Köche würden jetzt dir antworten, sagen, du weißt was, Rindsroulade, das haben wir schon vor 100 Jahren gekocht.
Ja, dann
das
soll
ist
es
doch
machen.
So langweilig. Für wen sollten wir kochen? Für die Kritik, für den Effekt, für die Überschrift oder für das, was Gäste wirklich glücklich macht und wo sie sagen, das war so lecker, da gehe ich wieder hin. Was willst du machen?
Also wenn ich ein Restaurant habe, natürlich koche ich für meine Gäste, weil ich meine, ich lebe ja von den Gästen. Was nützt denn das, wenn ich überall die besten Bewertungen habe, mein Laden ist leer? Davon kann ich mir nichts kaufen.
Aber wie viele Läden sind denn heute leer? Es ist doch letztens
das
so,
das weiß ich nicht, das ist nicht mein Thema.
Gastronomie-Schwierigkeiten
das haben. Kann ich nicht mehr beurteilen. Ich bin aus dem Thema draußen. Ich gehe essen, ich gehe gerne essen. Ich gehe auch, und das muss ich auch sagen, natürlich in solche Restaurants, A, aus persönlichem Interesse, um diesen Leistungsstand schmecken und erfahren zu dürfen, aber es ist natürlich auch so, dass die Gäste heute ab 500 Euro pro Person ja nicht mehr in diesen Massen vorhanden sind, wie es früher mal war. Ich meine, wir haben ja auch ein Angebot von über 350 Restaurants. Man muss überlegen, das ist ja kein billiges Vergnügen. Zu Recht muss es so teuer sein. Aber es ist ja nichts für die Alltagsküche, es ist auch nichts für den Alltag, so essen zu gehen, sondern es ist eine Inszenierung für besondere Anlässe. Oder ich bin wirklich ein Feinschmecker und sage, mein Geld, so wie der andere, die Frau, die Handtaschen sammelt, sagt der andere oder sagen die anderen, mein Geld gebe ich aus für den Genuss in Spitzenrestaurants. Aber da ist immer die Frage, haben wir dann genug Publikum in Deutschland, die wirklich bereit sind, jeden Tag von Montag bis Sonntag in solche Restaurants zu gehen? Und die bereit sind, dann auch das Geld zu bezahlen.
Ich würde jetzt davon noch mal gerne wegkommen und zu einem letzten Thema kommen. Denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass du nicht nur fürs Fernsehen und für Gourmets kochst, sondern auch in Großküchen unterwegs bist. Bei Wikipedia stand auch was von einem Gymnasium, wo du gekocht hast oder beraten hast. Noch spannender aber ist dein Engagement für die Augustinum-Gruppe. Mhm. Was genau machst du da?
Ja, also irgendwann vor 3-4 Jahren kamen die Herrschaften zu mir und haben gesagt, wir haben ja ca. 7.500 Bewohner. Und diese Bewohner natürlich in diesen Einrichtungen stehen ja vor einer Situation, da ist schwer drüber zu reden, aber es ist ja meistens die Situation so, dass es ja eine Endsituation hoffentlich nicht ist, aber man muss ja auch ehrlich sein, wenn man in so eine Residenz geht, dann weiß man ja irgendwie, da ist natürlich Finale. Ja nicht Finale, aber es ist trotzdem eine muss man drüber nachdenken. Also es ist jetzt schwer darüber zu reden für mich. So, also was ist dort wichtig? Es ist natürlich die Atmosphäre, wo ich wohne, die Betreuung, aber auch natürlich der kulinarische Anspruch muss bedient werden. Und man hat mich dann gefragt, ob ich bereit bin, eben bezogen auf das, was wir vorhin gesprochen haben, Medico Cuisine, denen Vitalmenüs zu entwickeln. Und mittlerweile ist es so, dass wir 2-mal im Jahr hier sehr große Workshops machen. Wir entwickeln dann für die Einrichtungen Vitalrezepte und dann bekommen die Bewohner natürlich diese Rezepte umgesetzt in der Küche von mir zu essen. Und das findet großen Anklang, weil natürlich man diesen Leuten auch damit ein Highlight des Tages schafft zu dem Programm, was sonst geboten wird. Das wird sehr gerne in Anspruch genommen und ich freue mich, dass ich den Menschen indirekt, obwohl ich persönlich mit ihnen nichts zu tun habe, mit meiner Kreativität und mit meinen Ideen eine Lebensfreude in dieser Zeit machen kann. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich bin sehr glücklich, weil ich habe ganz viel Resonanz, wo Leute mir schreiben und sagen, Herr Lafer, ich kenne Sie nur aus dem Fernsehen, aber jetzt kriege ich von Ihnen ein Essen. Wie schön, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Gedanken machen um unser Wohlergehen. Und das ist ja eine der größten Anerkennungen, die man haben kann. Weil die Leute haben mit mir persönlich ja nichts zu tun gehabt.
Du sprichst von der Anerkennung, du sprichst von dem Spaß, den ihr das macht. Aber Dennoch ist er so von außen betrachtet, könnte der Kontrast ja kaum größer sein. Gestern die zwei Sterne auf der Stromburg, diese Dinge. Heute hilfst du in der Seniorenresidenz aus, entwickelst Rezepte und solche Dinge. Ist das wirklich nur diese Anerkennung, die dich das machen lässt? Oder warum engagierst du dich dafür? Oder ist das etwas, wo du sagst, hey, ich möchte auch einfach Menschen was zurückgeben irgendwann?
Das hat nichts mit Anerkennung, mit Geld zu tun, sondern das ist etwas, was unser Leben ausmacht, nämlich eine Weiterentwicklung in allen Bereichen. Und da ich, wie gesagt, zu Beginn auch schon gesagt habe, durch meine langjährige Küchenerfahrung und durch die persönliche Erfahrung mit meinen gesundheitlichen Themen einfach ein Repertoire vorzuweisen habe, was anderen Leuten möglicherweise nützlich sein kann, gebe ich das gerne weiter. Ich habe so einen Grundsatz, nur das, was ich selbst mit Überzeugung und Freude genieße, gebe ich auch anderen weiter. Also ich produziere auch ganz viele Hardware-Produkte und ich meine, da gibt es dann oft Angebote, wo die das dann für Aktionen reduzieren. Dann sagen die, Halafa, können Sie es mit Ihrer Marke machen? Dann sage ich immer, solange ich mein Produkt für ehrlich und gut finde, ist das in Ordnung. Aber sobald ich anfangen würde, aus nichts viel zu machen, würde ich die Leute verarschen und das mache ich nicht. Und deswegen bin ich so glücklich darüber, dass ich auch bei Augustinum einfach mit diesen Chefs eine Ebene gefunden habe, die mich verstehen und die sagen, das ist kein Kasperltheater, sondern es ist ein ernstzunehmendes Thema, wo diese Bewohner jetzt nicht abgefertigt werden, sondern wo sie wirklich durch ein Konzept und durch das Erarbeiten des Konzeptes genüssliche Vorteile haben. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich sehr glücklich.
Ich glaube, da genau darum geht es. Gerade im Pflegebereich geht es ja auch um Wareneinsatz und solche, ja, solche Dinge. Und wenn man da dann nochmal aus den vorhandenen Kosten oder dem Budget, was man hat, da nochmal was rausholen kann mit deiner Unterstützung und Hilfe, ich glaube, dann inspiriert das auch die Küchenchefs.
Die, ja, klar, die bekommen ja auch einen erweiterten, sagen wir mal, Horizont von außen, indem sie auch wieder da meine berufliche Expertise und Erfahrung für sich in Anspruch nehmen können.
Und was wollen die Gäste in den Residenzen vom Augustinum? Was schickt da die Köche?
Och, das sind ganz, ganz viele, sagen wir mal, gerade vorhin habe ich gesagt, ein richtig tolles Gemüsecurry, jetzt zum Beispiel mit Rosenkohl, Kürbis, dazu ein schöner Reis oder so. Also wir haben, da haben wir, also ich weiß nicht, wie viel, mehrere hundert Rezepte mittlerweile entwickelt, okay, die natürlich immer in allen unterschiedlichen Jahreszeiten eingesetzt werden.
Aber wahrscheinlich auch viele Klassiker dann, oder?
Nee, also ich bin nicht zuständig für Schnitzel und für nein, meine sind schon sehr vital bezogen. Also okay, Fisch ja, Fleisch relativ wenig, ja, und natürlich diese sehr kreativen Rezepte, wo man halt versucht, mit dieser modernen Form durch die Einflussnahme der asiatischen Küche oder so oder durch die geschmacklichen, ja, Neukombinationen dem Bewohner auch ein gewisses Spektrum gibt, weil die Bewohner essen ja sehr gerne klassisch dort in diesen, ja, Residenzen, sind das ja auch gewohnt, die Hausmannskost, aber ab und zu mal ein Experiment zu machen mit einer gewissen Veränderung im Geschmack von Lava, ja, da sind die gerne dazu bereit, weil es für die einfach mal was anderes ist.
Und dann ist
es
halt auch letztendlich das Versprechen, es kommt vom Lava, deswegen wird es auch schmecken, da kann ich es probieren.
Ja.
Johann, wir haben so langsam das Ende unserer Sendezeit erreicht, aber bevor wir uns verabschieden, kommt noch unsere traditionelle Schlussfrage. Mhm. Wenn du für 24 Stunden irgendjemand anders auf dieser Welt sein könntest und könntest in dessen Namen, mit dessen Möglichkeiten schalten und walten, entscheiden und tun und lassen, was immer du willst, wer wärst du dann für 24 Stunden und was würdest du machen?
Das ist eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Frage und diese Frage ist natürlich deshalb schwer zu beantworten, weil ich glaube nicht, dass eine Person in der Lage sein kann, Grundlegendes auf dieser Welt zu verändern. Man kann zwar da vielleicht durch diktatorische Fähigkeiten Anweisungen geben, aber es wird trotzdem von anderen ausgeführt. Also was ich heute machen würde, wäre den Menschen gerne zu erklären, dass man ein bisschen mehr zufriedener sein soll und dass es nicht alles so schlimm ist, wie manche das nach außen darstellen. Und ich finde, dass nach der Corona-Zeit wir in eine Phase gekommen sind, wo der Egoismus und auch diese für sich in Anspruchnahme, dass man alleine auf dieser Welt ist, so ausgeprägt ist. Ich finde, ein bisschen mehr Dankbarkeit ein bisschen mehr Wertschätzung dem anderen gegenüber und ein bisschen mehr Loyalität würde unserer allgemeinen Situation gut tun. Und ich hoffe sehr, dass viele Leute vernünftiger werden und die Situation etwas realistischer einschätzen und nicht immer nur schwarz und weiß sind, sondern es gibt auch in der Mitte manchmal eine Farbe, die gut tut. Und das wünsche ich mir, das würde ich gerne in Form einer Botschaft, und das könnte möglicherweise der Papst sein, denn der Papst oder auch jemand, der in dem Bereich des Glaubens auf dieser Welt großen Einfluss hat, so ein Manifest oder so ein Diktat zu veröffentlichen, worüber man einfach nachdenkt. Man wird es nicht persönlich verändern können, aber ich möchte gerne, dass der Mensch nachdenkt.
Johann, wir sind am Ende. Für mich war dieses Gespräch eine Ehre, dass wir hier sein durften. Ein tolles Erlebnis. Ich glaube, für unsere Hörer auch. Wir haben über Genuss gesprochen. Du sagst, genießen zu können ist für dich Genuss. Wir haben über deinen Trieb gesprochen. Was treibt dich überhaupt immer wieder an in deiner Karriere? Welche Punkte, welche Themen hast du so tagtäglich? Anerkennung und Genugtuung habe ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben. Aufhören ist nicht für dich, glaube ich. Du machst einfach weiter. Vielleicht ist es ja irgendwann soweit, aber dass es hier auch einen Nachfolger gibt in der Kochschule oder wie auch immer.
Ja, da haben wir noch 20 Jahre Zeit für, glaube ich. Da kommen wir nochmal wieder vor.
So wie ich Johann erlebe, ja, definitiv.
Also Leute, abwarten und Tee trinken, ja, langsam und viel Tee trinken und besten Tee mit Honig, damit das hilft.
Tee mit Honig, das ist das Thema. Auch das gute Ende. Trinken wir gleich noch ein Schlückchen. Wir haben über deine Bücher gesprochen, über Medical Cuisine, über gute Ernährung, gesunde Ernährung und wie gesagt, es war mir eine Ehre. Ulf, vielen Dank für die Vorbereitung wieder. Johann, vielen, vielen Dank.
Ja, ich möchte auch lieber Andreas, lieber Ulf nochmal Danke sagen von meiner Seite. Es ist schön, mit Menschen am Tisch zu sitzen, die das Thema, das, was ich ja beruflich verkörpere, auch für sich in einer anderen Form in Anspruch nehmen. Es macht große Freude, mit Menschen zu sprechen, die ja sich nicht nur vorbereiten, sondern die das auch vom Feeling her zum Ausdruck bringen können. Ich habe wirklich viel Freude gehabt mit euch beiden und wünsche euch allen das Beste. Natürlich ist klar, dem Unternehmen die besten Erfolge und ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen zumindest mal sehr ruhig und intensiv über Dinge sprechen konnten, die das Leben ausmachen.
Danke, Johann.
Vielen, vielen Dank.